Handabsalm, so das ist das eine, was mir einfällt. Und dann komme ich in verschiedene Gefühlswelten, wenn ich den höre. Manchmal ist es fast, als ob der mich ertappt. Und dann denke ich, ah, der erweckt aber auch so ein Bild von diesem Baum, wo ich denke, oh, wenn so das Leben, mein Leben beschrieben würde. Und deswegen ist heute Morgen die Predigt die Kraft seiner Worte. Hans-Dieter Becker, bei dem ich noch Hebräisch hatte, der hat über diesen Psalm 1 erzählt, dieses Nachsinnen, was wir haben, dass da im Hebräischen dieses Wiederkäuen der Kuh im Hintergrund des Wortes steht. Wir sollten das Wort Gottes wie so eine Kuh wiederkäuen. Das ist ein Bild, das mir jedes Mal aufploppt. Und es ist ja schon so, dass Worte Kraft haben. Und ich sag mal, wir käuen alle Worte in uns wieder, also vor allem in Gedankenketten. Wer weiß, was du heute Morgen beim ersten Kaffee schon an Gedanken bewegt hast. Ich würde sagen, ja, es läuft ja permanent in uns, dass wir irgendwie Worte wiederkäuen, Worte bewegen, Gedanken beobachten auch manchmal irgendwie, die in uns laufen. Und wir tauchen heute Morgen in so ein Kernelement von Jüngerschaft ein, nämlich die Kraft seiner Worte. Ja, wer in mir und meinem Wort bleibt, deswegen dieses Andachtsbuch. Aber auch deswegen, ich werde nie eine junge Person vergessen, sie machte so einen Jüngerschaftskurs bei uns mit und nach 3 Monaten war er rum. Und die sagte, Sebastian, ich hätte nie gedacht, dass Gott so häufig und so persönlich zu mir spricht. Und das hat mich bewegt. Das ist jetzt ein paar Jahre her und sie macht jetzt mittlerweile bei uns mit bei diesen Jüngerschaftskursen, dass Gott so häufig und so persönlich spricht. Und sie war 4 Jahre in Jugendarbeit vorher schon. Ich denke, warum musste sie bis zum heutigen Tag warten? Das muss doch vorher schon gehen, dass man merkt, wie häufig Gott zu uns spricht. Und da auf die Fährte nehme ich dich heute Morgen ein bisschen mit rein. Und zwar habe ich gedacht, fange erstmal so ganz allgemein und relativ entspannt an. Ich mache mich noch kurz mit der Technik vertraut. Also, klick, klick, klappt. Wirkung von Worten. Denk mal kurz über die Wirkung von Worten nach. Also, weil was ich zu dir sage, hat ja eine Chance, was mit dir zu machen. Ich würde sogar sagen, umso persönlicher unser Verhältnis ist, ja, und umso gezielter mein Wort ist, desto mehr macht es mit dir. Worten wohnt eine Kraft inne. Das sind ja nie so nur Worte. Ich vergesse nie einen guten Freund von mir, dessen Vater hat mal zu ihm gesagt, du hast aber auch 2 linke Hände. Ja, er wurde nachher Handwerkermeister. Möglicherweise, um seinem Papa auch was zu erzählen. Ich habe ihm die Geschichte erzählt, dass ich das in der Predigt teile und er sagte, ja, ja, aber ich wurde nicht nur Handwerkermeister, ich wurde Bester der Innung, in der ich ausgebildet wurde. Worte haben Kraft. Ich vergesse aber auch nicht den Fußballtrainer, als ich noch in Limburg gewohnt habe, der zu mir sagte, Sebastian, du gibst das Kommando, wenn wir rausrücken. Ehrlich gesagt habe ich mir das nicht zugetraut und habe gesagt, ja, wenn der Sören mitmacht, dann mache ich das. Dann steht mein Trainer, großer Kerl, vor mir und sagt, nee, ich habe dir das gegeben, weil ich dir das zutraue, du machst das alleine. Und das war so. Und ich dachte, ich glaube, der glaubt, ich kann das. Ich glaube, der glaubt das mehr, als ich das glaube. Also manchmal brauchtest du auch so Worte, wo Menschen in dir schon was sehen, was du noch überhaupt nicht siehst, die aber sagen, doch, doch, das machst du. Ich weiß, du kannst es. Und wenn du nicht kannst, kommst du zu mir, dann federe ich dich wieder ab und wieder auf. Also Worte haben Kraft im Guten, wie im Destruktiveren. Und ganz allgemein gesagt, habe ich mir mal so eine kleine Formulierung erlaubt, das ist das Wort und das Wort steht nie nur für sich, sondern Worte haben eben Wirkung und die Worte, denen wir Raum geben, die prägen unsere Gedanken. Worte, denen du Raum gibst im Denken, prägen deine Gedanken. Und die Gedanken, die wir bewegen, prägen unser Leben. Ist das Leben ja relativ einfach verstanden. Wort, Gedanke, was ich Raum gebe, macht was mit mir. So, von daher, Kraft seiner Worte, gehen wir mal in die biblischen Perspektiven rein. Ich finde schon ganz am Anfang merkt man, was eine Kraft Gottes Wort hat. 1. Kapitel, und Gott sprach. Und liest du das durch, merkst du immer wieder, Gott spricht und es wird. Gott spricht und es wird. Gott spricht und es wird. Das ist eine Kraft von Worten, die haben wir nicht. Ich kann jetzt sagen, es wird Licht. Auf einmal geht Licht an. Gott kann das. Sein Wort ist schon im 1. Kapitel der Bibel, merkt man, oh, dem wohnt aber eine außerordentliche Kraft inne. Im Neuen Testament, finde ich, haben wir auch eine schöne Wendung, die geht auf Johannes zurück. Fast philosophisch wird er so in seinem Auftakt zu seinem Evangelium. Da steht, am Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Da könnten wir stundenlang drüber nachdenken. Also am Anfang war das Wort Stunde Null gleich Wort. Das heißt, das Wort war von Anfang an sehr entscheidend. Und ich finde den letzten Satz auch sehr interessant. Das Wort war Gott. Das bringt mich sogar ein bisschen aus. Also Gott Licht und Liebe und Leben, so, das sind so bekannte Bilder. Aber Gott das Wort, denke ich, oh, da haben wir ja sehr eng Wort und Gott miteinander verknüpft. Und Jesus setzt, finde ich, sogar noch einen drauf. Der spitzt es zu, worauf das rausläuft. Der sagt, der Mensch lebt nicht nur von Brot, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Also wenn ich länger nichts gegessen habe, vermutlich geht es dir ähnlich, dann merken die Menschen meines Umfelds, dass die Laune kippt. Wenn ich länger keine guten Worte gehört habe, merken die Menschen meines Umfelds, dass meine Laune kippt. Und ich denke, ja, Jesus, das passt. Ja, ich lebe nicht nur von dem Brot, ich lebe auch von dem Gotteswort, was mir eben auch mal gute Perspektiven wieder einholt, Mut macht, Hoffnung weckt. Wenn ich so über das Wort nachdenke und unsere Welt, dann würde ich mal sagen, ergibt sich folgendes Bild. Wir haben in der Mitte wie so einen heißen inneren Erdkern, der besteht aus Wort. Am Anfang war das Wort, was das Wort alles bewirkt. Wir haben so einen inneren Erdkern, da ist das Wort und wir Menschen leben außen auf der Kugel. Wir sind mal hier vereinfacht dargestellt als so eine Kugel. Ja, und entscheidend ist eben, was liegt denn da unter uns? Und da sind zum einen Gottes Worte in sehr grundlegender Weise und aber auch Menschenworte. Und wie es uns oben als Kugel auf der Erdkugel geht, liegt an den Worten, die unter uns sind. Du gerade in einer Phase bist und willst vielleicht dein Leben optimieren oder willst irgendwas ändern oder achtsam ist ja gerade so ein großes Wort oder schon länger achtsamer leben. Oder auch einfach sagen, geistlich wachsen. Ich sage, ja, die größte Schaltstelle ist, zu gucken, welche Worte liegen in mir. Was beschäftigt mich in Gedanken Tag ein, Tag aus? Und welche Worte kommen zu mir? Wenn ich so einen Menschen um mich habe, wo ich immer denke, na, der ist auch nie zufrieden. Und immer hat er was an mir. Dann spiele ich anders auf. Und wenn da einer ist, der sagt, doch, probier mal. Spiele ich auch anders auf. Und so auch mit den Gottesworten. Welche klingen in uns nach und an? Wie sich das Leben oben auf der Kugel anfühlt, auf der Erdoberfläche, das liegt in maßgeblicher Art und Weise an den Worten, die in unserem Innern sind. So, mal einen Sprung weiter. Gehen wir mal über den Gehalt der Worte. Du hast vielleicht auch schon mal bei einem Menschen gedacht, das sind auch nur leere Worte. Da ist klar, das ist negativ. Da kommt nichts. In diese Überlegung gibt es ein schönes Wort von Jesus, wo er den Gehalt seiner Worte ausdrückt. Und mit dem Satz werden wir uns jetzt beschäftigen. Der ist aus Johannes 6, Vers 63. Jesus spricht da, der Geist ist es, der lebendig macht. Das Fleisch, meine Ergänzung, also eure natürliche Existenz, das, was du so mitbringst, ist dazu nicht fähig. Jetzt kommt's. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und sind Leben. Ich finde, es ist ein komplexer Satz. Ich würde ihn fast einem Paulus zuschreiben, wo man so denkt, worum geht es denn jetzt? Ja, Geist und Leben und Worte. Und meine Idee ist, wir schlüsseln das mal so schrittweise auf und fragen erstmal, was sind denn eigentlich, also die Jesusworte werden hier beschrieben und jetzt fragen wir weiter, was sind Worte? Was sind Worte? Folgender Vorschlag, Worte sind ein Weg, um unser Inneres im Äußeren zu zeigen. Ihnen wohnt eine geistige Kraft inne und im Optimalfall ein lebensdienlicher Gehalt. Klingt komplizierter, als es ist. Nehme an, ich komme hierher und ich habe eine Idee. Ich bin Dortmund-Fan und fände es schön, das Café drüben wird schwarz-gelb gestrichen. Dann jubeln einige, andere werden sagen, was hat er denn jetzt hier für Vorschläge? Jetzt könnt ihr euch über das aufregen oder freuen, was ich gesagt habe. Wodurch? Ich habe Worte genommen. Und die Worte haben deutlich gemacht, was als, ich gebe zu, Schnapsidee in mir war. Aber hätte ich keine Worte genommen, wäre das einfach in meinem Herz geblieben. Und das ist das Schöne bei Worten. Mit Worten kannst du rausholen, was in dir ist. Und jemand anders merkt, ah, okay. Und dann kann er sich dazu verhalten oder sie. Worte sind eine Möglichkeit, unser Inneres nach außen zu holen. Dann ist es klarer, manchmal auch klar. Und ich stelle mir das auch so vor, genau das erleben wir bei der Schöpfung. dieser ganze Gestaltungsreichtum Gottes, ja, der schlummerte schon immer in Gott. Aber weil er Worte nimmt, entsteht eine Welt. So, Worte sind ein Weg, unser Inneres nach außen zu holen. Wie grausig dann leere Worte sind, ist eben das Kontrast gegenüber. So, und Jesus hat jetzt seine Worte und sagt, die sind voller Gehalt, die haben nämlich Geist und Leben. Da kommt etwas Inneres nach außen, ja, das ist Geist und Leben. Was ist jetzt Geist? Kannst du ja mal in deinem Kopf gerade eine Definition versuchen, die hätte mich vor anderthalb Jahren noch überfordert. Was ist Geist? Ich bringe jetzt meine Definition mit und gebe dir dann Beispiele dafür. Geholfen hat mir Dallas Willard, nur damit ihr wisst, wo die Idee herkommt. Geist ist eine nicht körperliche, persönliche Kraft. Eine nicht körperliche, persönliche Kraft. Das klingt auch komplizierter, als es ist. Ich nehme mal so verschiedene Redewendungen. Warst du schon mal begeistert? Oder hast schon mal einen begeisterten, stell dir gerade mal einen begeisterten Menschen vor. Dann merkst du ja, der hat eine Kraft in sich, eine Dynamik, da strahlt was. Vielleicht warst du aber auch schon mal entgeistert. Dann kommst du in einer ganz anderen Dynamik daher, wenn du entgeistert bist. Möglicherweise warst du auch schon mal im Geiste betrübt. Noch eine andere Dynamik. Und vielleicht haben Menschen über dich auch schon mal gesagt, da war er von allen guten Geistern verlassen. Ja, jetzt alle Redewendungen zeigen im Prinzip das, ein Geisteszustand drückt die Dynamik aus, in der ein Mensch ist, die sich durch eine Person im Leben zeigt. Und jetzt sagt Jesus ja, meine Worte sind voller Geist und er spielt natürlich auf den Geist Gottes den Ball zu. Und meines Erachtens sagt Jesus dadurch, in meinen Worten begegnet euch Gottes persönliche Kraft. Und jetzt geh mal durch die Bibel. Was passiert, wo Gottes Geist ins Spiel kommt? Ganz am Anfang, Adam wird lebendig, weil Gott den Atem einhaucht. Ein sehr krasses Bild finden wir beim Propheten Hesekiel. Da sind ein Feld voller toten Gebeine. Dann kommt der Geist Gottes und alle werden lebendig. Also immer, wo in der Bibel Geist kommt, kommt Leben. Adam wird lebendig, Totengebeine werden lebendig. Und Jesus in seinem Wort sagt es ja auch, der Geist ist es, der lebendig macht. Vielleicht überlegst du ja manchmal, wie komme ich denn in einen anderen Geisteszustand? Wie kommt denn Dynamik? Und Jesus würde sagen, naja, in meinem Wort kommt Geist und Leben. Da dockst du an einer höheren Kraft an, als nur an deiner eigenen. Und dazu stimme ich jetzt den Schlusspunkt, was meint Jesus, wenn er sagt, sie sind Leben. Was ist Leben? Leben ist die bewusste und persönlich initiierte Ausgestaltung der zur Verfügung stehenden Kraft. Im Optimalfall zum Guten. Oder einfach, wer lebt, wirkt. Da ist ja eine Dynamik in dir. Oder Ideen. Und was du mit denen machst, ob du die rausholst, ob du mit Ausdauer dranbleibst, ob du weiter an dich, an andere glaubst, das ist ja tatsächlich deine Entscheidung. Und Leben ist eben diese persönliche Ausgestaltung dessen, was in uns ist. Und jetzt sagt Jesus, ja, durch meine Worte kommt Geist und es kommt Leben. Da entsteht was. Das ist genau das, was wir in den Bildern vom Alten Testament darüber die Stellen finden, wo der Geist Gottes wirkt. Und jetzt erweitert sich unser Schaubild. Die Kugel oben, die wir sind, die du bist, die kann durch die Jesus-Worte andocken. Und jetzt merkst du, ist dieser kleine Vulkan dazugekommen. Das ist jetzt sehr professionell gemalt, aber du siehst, aus diesem Erdkern, ja, zieht sich so eine Lavaspur nach oben und über den Vulkan tritt es auf die Erdoberfläche. Und Jesus sagt, ja, ja, meine Worte sind voller Gehalt. In ihnen kommt sowohl die dynamische Kraft Gottes, Geist, als auch die Realisierung dieser Kraft im Leben. Das heißt, neben dir und mir steht ein Vulkan. Nun, wir müssen uns umdenken, Vulkan, mir fiel nichts Besseres ein. Vulkan macht ja meistens alles platt irgendwann, was da ist, wenn da die Lava sprüht. Hier haben wir jetzt einen Vulkan, der bringt Leben. Das heißt, neben dir und mir steht ein Vulkan voller Dynamik, voller Potenzial, voller Geist und Leben. Und das ist die Idee von Jesus, dass die eben miteinander verbunden sind und anknüpfen. Und genau darum geht es jetzt im zweiten Teil. Wie dockt denn dieser Vulkan bei dir an? Du sitzt hier und hörst. Und du sagst, ich will an diese Kraft ran. Ich will in der Nachfolge ein Mensch sein, der wie dieser Baum aus Psalm 1 aufblüht und beständig Frucht bringt. Wie knüpfst du an diesen Worten an? Ich greife auf ein Bild zurück, das Jesus einführte. Jesus spricht ja mal von dem Bauern, der aussät. Da spricht er mehrmals von, aber jetzt in dem Fall schildert er, ein Sämann streut aus und guckt nachher und merkt, nicht alles ist hier gewurzelt und aufgewachsen. Er stellt, würde ich sagen, zwei Ergebnisse fest. Und zwar sind diese Ergebnisse keine Frucht oder Frucht. Matthäus 13, falls du es nachlesen willst, liest du, ein Bauer streut aus und entweder hat er nachher Frucht oder keine Frucht. Jetzt ist ja die Frage, woran liegt es denn, ob jetzt hier dann Frucht kam oder nicht, weil Jesus nutzt es als Bild, um dir und mir zu illustrieren, wie seine Worte auch in uns andocken. Auffällig ist zunächst, wo nicht der Unterschied besteht, denn beide hören. Das ist super gut illustriert. Ich habe schon sehr viel in meinem Leben gehört, aber nicht alles hat Frucht gebracht. Das Schönste ist immer noch, es gab in der Schule für mich Fächer, da hatte ich schon grundsätzlich kein Interesse. Da habe ich auch gehört, was der Lehrer sagt, aber ich sag mal, das ist zum einen Ohr rein, zum anderen raus. Wenn du gerade nicht in der Verfassung bist, zuzuhören, weil dich irgendwas beschäftigt, dann hörst du gerade auch, wie Worte kommen. Aber es macht nichts. Das heißt, der Unterschied, ob nachher eine Frucht kommt oder nicht kommt, die liegt nicht dran Hören. Hören ist erstmal auch ein akustischer Vorgang. Das macht's noch nicht. Und Jesus führt jetzt ein zweites Wort ein, nämlich da, wo Frucht geht, kommt ein Verstehen dazu. Ich glaube, hier hilft es, wenn wir als Deutschgeprägte bei Verstehen nochmal gucken, was hat Jesus denn mit diesem Verstehen gemeint? Um was geht es Jesus, wenn er Verstehen nimmt? Um da einzutauchen, lese ich uns kurz den Satz vor, den Jesus hat. Also fällt der Samen auf guten Boden? Das bedeutet, jemand hört das Wort und versteht es, und jetzt Achtung, und bringt dann auch Frucht. Einer 100-fach, einer 60-fach, wieder ein anderer 30-fach. Hören und Verstehen. Und das griechische Wort, was hier im Hintergrund steht, heißt zusammenbringen. Vielleicht hast du gerade bemerkt, wie bei diesem Vulkan auf einmal in der Mitte ja diese gelbe Lava so in diese Kugel rein ist. Ist ja das eine, wenn du es hörst und es bleibt so neben dir, und das andere ist, wenn es in dich eingeht. Und das Verstehen, Synhiemi heißt das Wort, heißt zusammenbringen. Zusammenbringen. Und das ist auch so eine Kunst in der Schule gewesen. Wenn ich was gehört habe und brachte es aber nicht in Zusammenhang mit meiner Matheaufgabe, die ich vor mir habe, hat mir das alles nichts gebracht. Oft mit meinem Papa zu Hause gab es dann abends den Moment, wo ich denke, jetzt. Dann konnte ich auf einmal das, was der Lehrer mir morgens schon sagte, in Zusammenhang mit dieser Matheaufgabe bringen und es verbinden. Genauso ist das mit den Gottesworten. Du hörst die, aber wenn du die nicht in deinem Leben andocken lässt, wenn sie nicht die Chance haben, zu verbinden, bleibt es leer. Das Beispiel, wo es am eindrücklichsten ist, für mich. Jesus sagt, 7 mal 70 mal vergeben. Bring das mal mit deinem Leben zusammen. Warum will Jesus, dass du 7 mal 70 mal, man könnte sagen, unendlich mal vergibst? Warum will er das? Ich habe es lange gehört und es stand wie so, und du musst es halt machen als guter Christ. Und irgendwann habe ich es zusammengebracht, weil ich gemerkt habe, wenn ich nicht vergebe, trage ich nach. Oder ich halte vor. Vergeben geht nicht von heute auf morgen, das als Rahmenbemerkung. Aber wenn ich nicht vergebe, dann trage ich nach oder halte vor. Wer schleppt? Ich. Und mein Herz führt mich in einen Geisteszustand, wo ich irgendwann unleidlich bin. Und das ist die Idee von Jesus. Er sagt ein Wort 7 mal 70 mal vergeben und er fordert uns als Menschen raus, dass wir es zusammenbringen, merken, da ist der Sinn, Jesus. Du richtest hier nicht irgendwelche Gebote auf, damit wir auch wirklich gute Menschen sind. Du sagst, nee, so seid ihr freie Menschen, Freunde. Weil sonst ist dein Herz betrübt. Und das ist die Idee, die Jesus verfolgt. Er bringt in seinem Leben zwei Sachen. Einmal bringt er das Reich Gottes als Botschaft. Er erzählt vom Gott, der handelt. Und hat Menschen vor sich in ihrem Status quo, an ihrem Punkt des Lebens, an dem Punkt, wo du bist. Und die Kunst ist eben, dass Jesus mit seinen Worten sagt, ich baue eine Brücke. Gott handelt und hier bist du. Und in meinen Worten haben wir diese Brücke, um das Handeln Gottes und dein Leben miteinander zu verbinden. Dazu eine Story aus meinem letzten Vierteljahr. Ich war in Valencia und hatte irgendwann Rückenschmerzen. Die hatten ein Ausmaß, dass ich im Zoo, Valencia hat einen sehr schönen Zoo, im Zoo irgendwann zu meinen Kindern und der Jenny, meiner Frau, gesagt habe, ihr müsst alleine gehen, ich kann nicht mehr laufen. Also habe ich mich auf eine Bank gelegt, die in dem Zoo ist, und die sind den ganzen Nachmittag schön zu den Schimpansen, Gorillas und sonst was gelaufen. Diese missliche Lage von mir, und das war, also ich konnte mehrere Dinge nicht machen, hat dafür gesorgt, dass Jenny irgendwann sagt, ja, oder wir fahren nach Hause. Weil so bringt es, ich hätte auch kein Auto fahren können, es hätte auch keinen Sinn gemacht. Aber es war klar, wir waren in einem Geisteszustand, wo wir wirklich da gehangen haben. Und es war nicht so leicht. Es war jetzt immer noch in perfekten Umständen große Schmerzen, aber trotzdem waren es halt große Schmerzen. Und dann lese ich das Andachtsbuch und dann ist in diese Überlegung hinein, dass Jesus' Wort bleibt in der Stadt, bis ihr erfüllt werdet mit der Kraft von oben. Und ich sitze da in meinem Status quo und höre dieses Jesus-Wort und mich bewegt es im Herzen. Ich denke, Jesus sagt, ruhig Blut, bleibt in der Stadt, ich habe hier noch was vor. Da konnte ich beides zusammenbringen. Gott, der handelt, der sagt, ja Sebastian, du hast gerade Schmerzen. Ich könnte jetzt die ganze Stunde weiter erzählen, wofür diese Rückenschmerzen an inneren Erkenntnissen geführt haben. Das sprengt aber den Rahmen, dann fällt euer Mittagessen aus. Aber es ist spannend, wie man manchmal ein kleines Jesuswort braucht, um in der Situation dran zu bleiben, wo Gott aus seinem Reich sagt, das wird. Bleib mal dran, nicht aufgeben. Und wenn ich diesen Jesusworten keinen Raum gebe, dann hätte ich da in Valencia anders gesessen und merke immer wieder, ja, es macht einen Unterschied, dass diese Lava in meinem Herzen andocken kann und ich es dann auch zusammenbringen kann. Nur, das war jetzt ein sehr schnelles Aha. Wenn du heute einen Samen säst, wirst du morgen schon was entdecken? Nein. Wirst du es übermorgen schon sehen, dass der Baum sprießt? Nein. Und da, glaube ich, hilft uns das Bild vom Samen und Sämann eben auch. Wenn du heute ein Jesuswort hörst, dann kann es sein, morgen hast du wunderbar auf einmal eine neue Pflanze. Häufig in meinem Leben beherzigt Gott aber auch das schrittweise Wachstum. Und die ersten Wurzeln sind immer unterirdisch. Die siehst du vielleicht noch gar nicht. Aber Gott durch seine Worte fängt in deinem Herzen an, neue Denkwelten aufzumachen und irgendwann ploppt es nach oben. Das bedeutet, gib dem Wort Gottes auch Zeit und überfordere dich nicht, dass von heute auf morgen was sichtbar sein muss. Weil meine Physiotherapeutin, das ist jetzt eine Episode, bei der ich dann war, als ich wieder in Deutschland bin, die sagt irgendwann, Herr Wickel, die Übungen, die Sie gemacht haben, haben Sie gerettet. Sonst wäre es noch fieser geworden. Es war so schon fies. Aber die sagte, die Übungen, die sie gemacht haben für den Rücken, die haben sie gerettet, sonst wäre es noch fieser geworden. Und ich denke, genau, manchmal machen wir Übungen und denken, es hilft nichts. Und merken im Nachgang, doch, es hat geholfen. Das heißt, die geistliche Übung, Jesuswort lesen, Bibel lesen, beten, da wirst du nicht sofort merken, der Baum steht. Aber du wirst merken, die Übungen haben geholfen. Weil das Leben, dein Status quo und meiner, der fordert. Und die Übungen helfen uns, Stabilität zu haben. Psalm 119, Vers 133 lautet, lass meine Schritte fest werden durch das, was du sagst. Und den bin ich langsam laufend, betend durch Valencia gegangen. Als noch alles weht oder viel wehtat, sage ich, lass meine Schritte fest werden durch das, was du sagst. Ich glaube, das ist die Idee Gottes. Du musst dein Leben nicht aus dir bringen und immer die guten Quellen haben und sagen, ich bin der Mann der guten Laune und ich bin die Frau der Hoffnung. Nee, wir wissen als Christen, wir knüpfen an höheren Ressourcen an. Diese Kugel oben von dir und mir, die ist so stinknormal, wie sie nur stinknormal sein kann. Der Unterschied von uns ist, dass wir eine Quelle in uns haben, die uns am Ursprung des Lebens, am innersten Erdkern anbindet und vorwärts gehen lässt. Von daher die Abschlussrunde. Jesus will dich in diesen inneren Prozess des Denkens mit ihm führen, weil Denken, was ist denn Denken? Worte bewegen, Gedanken Raum geben. Wenn du betest, denkst du mit Gott. Wenn du liest, holst du dir Gedanken Gottes. Wenn du nachsinnst und durchkaust und wie eine Kuh wiederkäust, gibst du dem Wort und dir Zeit. Und dieser innere Prozess der braucht Zeit und der darf Zeit haben. Und der ist eine Übung, wo du rückblickend vermutlich auch sagen wirst, ja, die hat mich gerettet. Und das ist ein bisschen die Idee, die ich heute Morgen mit euch teilen wollte, weil ich habe oft sonntags die große Erwartung, ab jetzt wird's anders. Ich habe auch häufig sonntags noch für mich beten lassen und denke, ab jetzt wird's anders. Und super oft war ich dann doch enttäuscht und merke jetzt aber im Rückblick, ja, schrittweise hat's verändert. Und das sind die Socken, die die BUler letztes Jahr bekommen haben, als ich zum Predigen hier war. Vielleicht wart ihr auch in diesem Gottesdienst. Und ich dachte, den Link schlage ich zum Ende noch. Es waren 4 junge Menschen oder 5, ich weiß nicht mehr genau, die hier saßen. Glaubt weiter an junge Menschen. Die sind in einem Prozess des inneren Denkens mit Social Media und Co., der ist hoch herausfordernd. Ich wünsche mir als Kreisjugendpastor einfach mal ganz persönlich gesprochen, Gemeinden, die sagen, und wir glauben weiter an junge Menschen, führt euren Prozess des inneren Denkens und sprecht immer ein kleines Gebet mit für junge Menschen, die ihr kennt, weil ich glaube, Gott kann. Und das glaube ich nur, weil Jesus es gesagt hat. Und er erzählt die Geschichte von der Witwe. Die läuft immer wieder zu dem Richter. Und Jesus fragt sich am Ende, werde ich solchen Glauben finden, wenn ich wiederkomme? Und ich denke, ja, diese Witwe läuft, obwohl alles gegen sie spricht. Und ich wünsche mir, dass wir Menschen sind, und ich bete dafür, dass wir Menschen sind, die immer wieder zu Gott laufen, obwohl die Realität noch anders aussieht. Und Jesus sagt, ja, Freunde, im Dillwesterwald konnten junge Menschen und erwachsene und voll erwachsene Menschen zum Glauben kommen, weil da andere Jünger und Jüngerinnen gewesen sind, die an meinem Wort festgehalten haben und mir Zeit gegeben haben, mit ihnen zu wirken. Und wir werden gleich am Ende des Gottesdienstes das Lied singen, Geh unter der Gnade. Und dazu leite ich jetzt über, was ist denn Gnade? Dallas Willard hat geschrieben, Gnade ist Gottes Handeln in unserem Leben. Das ist diese Lava. Gnade ist Gottes Handeln in unserem Leben, um uns Dinge zu ermöglichen, zu denen wir aus uns heraus nicht imstande sind. Wenn wir gleich singen, geh unter der Gnade. Dann singst du es all den anderen zu und darfst es auch für dich hören. Du gehst hier nicht raus mit dem Glauben, dass deine schwarze Kugel das Beste ist, sondern mit dem Glauben, dass Gottes Handeln den Unterschied setzt. Und Segen heißt, Peter sprach, im Namen Gottes Gutes sprechen. Und sein Segenslied. Und zu dem Segenslied lade ich euch jetzt schon ein, so weit wie es möglich ist, aufzustehen. Und dann spreche ich ein Gebet und wir singen uns den Segen zu. Ihr dürft aufstehen. Vater im Himmel, wir sind jetzt vor dir, sitzend oder stehend, aber mit unserem Herz. Und in deinem Wort sagst du uns, dass es deine Kraft in gewöhnlichen Gefäßen ist. Und ich bete, dass du, Heiliger Geist, Kraft